Wir müssen im Leben gucken, dass wir zum einen selbstbewusster werden. Und dann müssen wir gucken, dass wir uns das auch bewahren.
Ja.
Dass wir nicht Mitmenschen haben, die unser Selbstbewusstsein kaputt machen. Dass wir nicht als Frauen einen Narzissten haben als Partner, der uns ständig kritisiert. Dass wir gucken bei Kollegen, im Grunde Kollegen, die schwierig sind, wo wir uns zurückziehen. Dass wir selbstbewusst genug sind, dass wir unberechtigte Kritik auch zurückweisen. Wir stehen vor zwei Aufgaben. Wir stehen vor der Aufgabe, selbstbewusster zu werden. Und dann aber Situationen, wo unser Selbstbewusstsein von außen beschädigt wird, dass wir kampfeslustig genug sind, Nein sagen können, dass wir genügend Affekte haben und dass wir im Grunde uns auch dann genügend wehren können, wenn wir das Gefühl haben, dass andere uns verkleinern.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast. Für diejenigen, die heute das erste Mal zuhören, ich bin Miriam Jax, ich bin die Gründerin von Jax Beauty Lime, einem veganen Beauty-Brand aus Berlin. Und der Grund, warum ich als Beauty-Expertin einen Podcast gegründet habe, wo es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und inneren Glow geht, ist, dass ich mich wirklich in den speziell 6 letzten Jahren persönlich so massiv weiterentwickelt habe und verstanden habe, dass ich mir wirklich mein Traumleben, was wirklich voll erfüllt sein kann mit ganz viel Glück und vor allem halt auch meinem eigentlichen persönlichen, authentischen Weg gehen kann, dass ich den so kreiert habe, weil ich halt geschafft habe, den Mut zu haben, an mir ja selber zu arbeiten, mich selber weiterzuentwickeln. Und einer meiner absolut größten Hobbys ist wirklich, mich persönlich weiterzuentwickeln und vor allem mich weiterzubilden. Und ich freue mich deswegen unfassbar doll, dass Wolfgang Krüger, Psychologe, heute bei mir ist. Er ist Autor. Er hat mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Und ich habe in sein Buch Selbstachtung hineingelesen. So werden Sie glücklich, stark und selbstbewusst. Und ich war direkt verzaubert, weil ich gedacht habe, wow, ich wünsche mir so sehr mal wieder einen Mann in meinem Podcast nach so unfassbar vielen Frauen hier. Und dann auch noch einen Mann, der so in meiner Thematik ist. Also ich freue mich sehr auf das Gespräch. Lieber Wolfgang, wie schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du zu mir gekommen bist und dass wir heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. Aber ich habe hier gerade einige Bücher von dir in der Hand. Und vielleicht bevor wir in das Thema, wie wir noch selbstbewusster und glücklicher werden können, einsteigen, kannst du vielleicht uns einmal erzählen, was deine bisherige Reise war? Du hast mir eben schon so ein bisschen erzählt, das mal vor, ein Buch zu schreiben. Jetzt habe ich hier unzählige schöne Bücher in der Hand. Wie viele sind es denn insgesamt mittlerweile?
Ich habe bisher, also zunächst schönen Dank für die Einladung. Ich habe bisher 18 Bücher geschrieben, die erhältlich sind. Und ich wollte immer Bücher schreiben, die unmittelbar helfen, die anspruchsvoll sind, die wirklich tiefgründig sind, aber wo man auch ganz klare Hinweise bekommt, was kann man eigentlich tun, also die alltagspraktisch sind. Und ich habe sehr viele Bücher geschrieben zum Thema Liebe, wie gelingen Partnerschaften und warum scheitern sie? Und dann Bücher, die unser Leben verbessern können. Also ja, so gelingt die Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist. Dann habe ich ein Buch geschrieben zum Thema Humor. Wenn alles im Leben schwierig wird, bleibt uns immer noch die Möglichkeit, Dinge wegzulachen. Wie kann man wirklich im Leben, auch bei großen Schwierigkeiten, wie kann man humorvoll werden? Dann habe ich ein Buch geschrieben zum Thema Freundschaft.
Freundschaft hast du hier, Eifersucht hier. Also du hast wirklich Eifersucht eine ganze Bandbreite an Büchern.
Über Treue, ja, ja.
Und wie kam es denn überhaupt dazu, dass du gesagt hast, ich möchte Buch schreiben? Du erzähl uns einmal so ganz kurz so ein bisschen deinen Background, dass wir so verstehen, woher du kommst, was du bisher gemacht hast und warum willst du denn überhaupt Menschen helfen?
Ich war in meinem ersten Leben Betriebswirt, habe Karriere gemacht, habe sehr viel Geld verdient und habe gemerkt, mich persönlich hat dieser Beruf nicht glücklich gemacht. Und dann kamen Freunde und haben gesagt, hast du nicht Lust, wir alle, wir wollen nochmal Psychologie studieren. Da war ich dann Mitte, Ende 20, habe nochmal Psychologie studiert und dann war uns aber klar, wir wollten Therapeuten werden und sie können, oder du kannst als Therapeut vielleicht 300, 400 Menschen helfen. Und das war uns zu wenig. Und wir wollten im Leben aufklären. Wir wollten ein Wissen in die Welt tragen, was anderen Menschen wirklich hilft. So. Und da hatten wir uns vorgenommen im Kollegenkreis, dass wir etwa 20 Bücher schreiben. Und alle Kollegen haben dann Karriere gemacht, haben Häuser gebaut, haben geheiratet, Kinder bekommen. Und das Bücherschreiben blieb auf der Strecke. Und dann habe ich mir, da war ich dann Mitte 30, vorgenommen, ich schreibe diese 30 Bücher allein. Wir wollten so eine Schule des Lebens gründen, was Menschen wirklich ganz praktisch in die Lage versetzt, ihr Leben zu ändern. Also nicht unbedingt, nicht jeder will eine Therapie machen, aber dass jemand, sag mal, das Wissen bekommt, sich selber verändern zu können. So, und aus dieser Idee heraus entstanden diese Bücher, und ich wähle aber immer nur Themen, die mich persönlich anjucken, also wo ich das Gefühl habe, sie sind auch für mich selber wichtig. Und meine Frau liest immer alle Bücher sehr kritisch Korrektur, macht die Umschläge und prüft dann, ob diese Bücher meinem Leben entsprechen.
Wow. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich finde die Cover einfach so unfassbar schön, und ich finde es einfach noch schöner, seitdem ich weiß, dass deine Frau die gestaltet, weil die sind ja einfach auch ganz, ganz individuell, immer passend eigentlich zu der Thematik so ein bisschen gestaltet, aber auch einfach sehr künstlerisch, sehr frei. Man sieht so einfach, da ist so nach Lust und Laune gestaltet worden. Und ich habe angefangen, in dein Buch Selbstachtung zu lesen. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber es hat mich sofort gecatcht. Und was ich gerade eben bei dir so richtig sofort rausgehört hast, du hast gesagt, ich möchte Bücher machen, die anspruchsvoll sind, die Menschen helfen. Und bei dem Begriff anspruchsvoll möchte ich gerade nur einmal kurz rausgeben. Ich finde, dass die Bücher oder dass das, was ich angefangen habe zu lesen, einfach so leicht und schön lesbar war, weil es gibt ja auch die Art von Selbsthilfebüchern, die dann wirklich sehr komplex, sehr kompliziert, sehr, wo man dann liest und sagt, okay, jetzt muss ich den Termin beim Psychologen ausmachen. Aber ich fand wirklich das Buch So werden Sie glücklich, stark und selbstbewusst total spannend und habe direkt gedacht, okay, sobald ich das Buch jetzt in echt in der Hand halte, werde ich es ganz lesen. Und würde mich fragen, was ist das denn für eine Thematik in deinem Leben? Also das Thema Selbstachtung, glücklicher, stark und selbstbewusst zu sein.
Ich habe in meinem Leben früher immer unter einem unendlichen Konflikt gelitten. Ich komme aus einer Familie, wo alle sehr schüchtern waren, sehr gehemmt waren, immer geguckt haben, was sagen die Nachbarn. Und auf der anderen Seite war aber der Anspruch da, dass man im Leben groß auftreten soll. Und ich habe natürlich dann, als ich angefangen habe, Vorträge zu halten, unter einem ganz grausamen Lampenfieber gelitten. Und es gab aber andere Kollegen, die erheblich weniger wussten als ich, aber damit viel lockerer umgingen. Und ich habe immer den Wunsch gehabt, ich war regelrecht Kollegen beneidet, die im Leben selbstbewusster waren. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kann man im Leben selbstbewusster werden? Weil das Selbstbewusstsein, ob wir uns selber als wertvoll erachten, das ist der Kern unserer seelischen Stabilität und das ist auch der Kern eigentlich unseres Glücks. Mhm. Und wie man das auf Dauer hinbekommt, wir sind ja alle selbstbewusst, wenn wir verliebt sind. Also wenn wir einen anderen Menschen haben, der uns immer klar macht, dass wir ganz bedeutend sind und dass wir wirklich eine ganz besondere Erscheinung haben und der sich für alles interessiert. In dieser kurzen Phase des Lebens sind wir selbstbewusst und deshalb schweben wir. Und ich würde behaupten, dass jeder Mensch hat Selbstwertprobleme, ohne Ausnahme. Und es kann sein, dass wir in bestimmten Bereichen durchaus etwas sicherer sind. Aber in all den Bereichen, die neu sind, sind wir eigentlich alle unsicher. Mhm. Und ich frage die Patienten immer, wie würde es ihnen gehen, wenn sie Single sind und sie sind auf Partnersuche und sie stellen sich dem anderen gerade vor, sie treffen den. Wären sie da absolut ruhig? Wie geht es ihnen, wenn sie eine Fernsehsendung mitmachen müssten? Und wie geht es ihnen, wenn sie einmal vor 1000 Leuten einen Vortrag halten müssten? Und dann merkt man immer schon am Gesicht des anderen, dass so gut wie alle im Leben dann innerlich schwanken.
Ich muss gerade überlegen, weil ich finde es so interessant, weil ich habe ja wirklich über 15 Jahre mit den wunderschönsten Menschen zusammengearbeitet. Als Make-up-Artist habe ich ja wirklich auch ganz viele tolle, prominente Frauen begleitet und die waren auch, also wirklich fast alle waren unfassbar unsicher und man hat es immer nicht glauben können, weil man dann denkt so, wie kann das überhaupt sein? Du bist so erfolgreich, du bist so Wahnsinn vor der Kamera, du siehst so toll aus und dann vergleichst du dich jetzt hier gerade mit mir, die irgendwie 10, 20 Jahre jünger ist, wer weniger oder mehr Falten hat oder man hat das Gefühl, man ist vielleicht nicht dünn genug oder nicht groß genug oder man kann nicht gut genug sprechen. Aber was sagst du denn, warum haben wir das denn alle oder fast alle?
Ich würde deine Erfahrung sehr bestätigen. Ich habe, als ich jünger war, gedacht, naja, wenn du im Leben genügend erreicht hast, also im beruflichen Sinne, und wenn du von außen vielleicht genügend auch Anerkennung bekommst, dann wirst du doch irgendwann einmal auf ein erfolgreiches Leben zurückblicken und dann bist du selbstbewusst. Und ich habe mir dafür Vorbilder gesucht und habe lange Zeit eine Kongressleitung gemacht, wo ich die berühmtesten Psychotherapeuten und Psychologen auf der ganzen Welt getroffen habe. Und ich bin mit allen essen gegangen, habe mir vorher dann die Bücher durchgelesen und habe ihnen dann ein wenig Anerkennung gegeben über diese Bücher und habe gemerkt, alle haben reagiert, als wären sie innerlich ein trockener Schwamm und haben immer wieder nachgefragt, was gefällt dir und was ist im Grunde positiv. Und ich habe gemerkt, dass auch die berühmtesten Leute, die ich kannte, eigentlich kaum ein wirkliches Selbstbewusstsein haben. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, auch ich bin ja jeden Tag immer noch therapeutisch tätig, was macht eigentlich ein wirkliches Selbstbewusstsein aus, wo wir innerlich zur Ruhe kommen.
Und verrätst du es uns?
Also das Erste wäre, dass wir einmal alle Bilanz ziehen und überlegen, wo sind wir einigermaßen selbstbewusst und wo sind wir nicht selbstbewusst. Also dass wir mal die Bereiche kennen, meistens sind es ja so Bewährungssituationen, also neue Situationen, jetzt wie hier, nicht zum Beispiel, wo wir immer uns mit den Augen des anderen sehen und dann uns selber kritisieren. Da fängt es im Grunde an. Und wenn wir uns dann dessen ein wenig bewusst sind, dann sollten wir zunächst einmal eines machen, dass wir in die Kindheit zurückgehen und uns die Frage stellen, inwiefern haben wir in der Kindheit die genügende Anerkennung bekommen, die genügende Beachtung bekommen? Was wurde von uns erwartet? Dass wir ungefähr einmal uns die Frage stellen, wie ging es mir, als ich 8 Jahre alt war? Wie glücklich war ich und habe ich quasi die Stabilität mitbekommen, die ich für mein Leben benötige. Und das eigentlich Tragische ist bei den meisten Menschen, dass sie in der Kindheit nicht die genügende Anerkennung, Fürsorge, Beachtung bekommen haben, bei gleichzeitig aber durchaus hohen Erwartungen. Ja? Und das ist natürlich im Leben dann eine Tragik. Und wir müssen die beiden Dinge berücksichtigen. Also auf der einen Seite die Kindheit. Und dann muss man aber ehrlich eines sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der man mit Anerkennung und mit Selbstbewusstsein eher etwas kritisch ist. Wir sind relativ verhalten und wir sind es gewohnt im Leben, dass wir uns selber Anerkennung geben, wenn wir etwas ganz Hervorragendes geleistet haben. Also in ganz besonderen Situationen, man kann sagen so 2-mal im Jahr, Ostern und Weihnachten. Und ansonsten leben wir eher in einer relativ kritischen Perfektionsgesellschaft. Und das, was uns am meisten auffällt, ist, dass wir Fehler machen. Dass wir dass wir etwas nicht gut gemacht haben, dass wir etwas versäumt haben. Und fast alle Menschen neigen eher dazu, dass sie stundenlang erzählen könnten, was sie im Leben nicht gut machen. Und wenn wir einmal andere fragen, was machst du positiv? Dann fangen die meisten an, eigentlich nachzudenken und zu schlucken und ihnen fällt kaum etwas ein.
Das stimmt, das kenne ich gut. Ich finde, also ich glaube ja, dass man das auf jeden Fall lernen kann, selbstbewusster zu sein. Also ich erinnere mich an meine Schulzeit zum Beispiel, oh, ich war so schüchtern. Ich habe mich nie getraut, was zu sagen. Und immer wenn mich der Lehrer aufgerufen hat und ich sollte was sagen, habe ich schon so gemerkt, mein ganzes Herz ist in die Hose gerutscht. Ich habe total Lampenfieber bekommen und war richtig, richtig nervös. Und dann auch in den ersten Jahren meines beruflichen Werdegangs, ich habe immer gedacht, okay, was denken die anderen? Was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn was ist? Und tatsächlich habe ich geschafft, ein Selbstbewusstsein aufzubauen, wo aber, glaube ich, heute viele denken, also ich glaube, ich kann das gut spielen, ich glaube, ich kann das gut sein, aber in vielen Momenten denken, wow, die ist ja so selbstbewusst und wow, wie sie das kann und wie sie vor der Kamera spricht. Aber das, was bei mir im Kopf abgeht, ist immer noch so, bin ich gut genug? Wie wirke ich jetzt auf andere? Was denken andere von mir? Also es ist immer noch eine Unsicherheit in mir, wo ich denke, aber eigentlich brauche ich die doch gar nicht haben. Aber sie ist ja trotzdem noch da.
Das ist bei den meisten Menschen so, dass sie nach außen sicherer wirken, als sie innerlich eigentlich sind. Ja. Und dass sie innerlich, auch wenn Sachen gut gehen, innerlich im Grunde einen eher kritischen Kommentar haben. Mhm. Und wenn wir das ändern wollen, sind wir etwas auf die Unterstützung der Außenwelt angewiesen. Mhm. Also entweder des Partners, der Partnerin, dass wir die gelegentlich einmal fragen. Und ich mache in dem Buch den Vorschlag, dass man einmal die besten Freunde und Freundinnen bittet, uns aufzuschreiben, was sind die 5 positiven Eigenschaften, die man hat. Und die sollen das ausführlich einmal beschreiben. Und ich glaube, jeder wird regelrecht innerlich sehr berührt sein, einmal zu erleben, wie die Freunde uns sehen, berührt sein. Und emotional ist uns aber die Tatsache, dass andere uns so positiv sehen, fast ein wenig peinlich. Mhm. Wir wissen manchmal gar nicht, wie man darauf reagieren soll. Und leider ist es so, dass wir dann dazu neigen, diese Anerkennung, die wir bekommen, kleinzureden. Also ganz spontan erklären wir dann den anderen so lange, was doch unsere negativen Eigenschaften sind, bis die anderen quasi, die so positiv geredet haben, verstummen. Mhm. Und das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten dann uns bedanken und dann bitte die Freunde fragen, sag mal, wenn du sagst, ich könne so wunderbar auftreten oder wenn du sagst, ich sei so hilfsbereit, bring doch bitte einmal Beispiele dafür, ganz konkret, damit ich das besser verinnerlichen kann. Mhm. Das ist nicht Fishing Compliments, aber wir brauchen im Leben ganz klare Situationen und dann können wir das besser verinnerlichen. Mhm. Und dann habe ich noch einen Wunsch, dass wir innerlich quasi eine Schatztruhe der Anerkennung innerlich uns aufbauen. Weil wir, wie bei den Freunden hier, wir bekommen durchaus im Leben gelegentlich eine wunderbare Anerkennung, ein wunderbares Lob. Und das vergessen wir meist. Und schön wäre, wenn man diese ganze Anerkennung einmal innerlich behält, dass wir das regelrecht im Grunde pflegen und uns immer wieder daran erinnern, wie positiv wir von anderen Menschen gesehen werden.
Es gibt ja auch dieses unfassbare Phänomen, dass man überhäuft wird mit Komplimenten, wie toll man etwas gemacht hat oder wie schön etwas ist oder sonst irgendwas. Und dann sagt diese eine einzige Person etwas Negatives und das bleibt hängen unter all diesen positiven Kommentaren. Oder ich bin jetzt zum Beispiel durch diese jahrelange Arbeit auf Social Media, ist das für mich zum Beispiel auch etwas, was ich sehr stark gelernt habe oder auch lernen durfte, nicht nur auf dieses eine Negative zu achten, sondern mehr zu verinnerlichen, dass da zum Beispiel jetzt 500 Leute was Tolles schreiben und dann halt vielleicht 2-3 Leute sagen, ja, nee, das ist gar nicht mein Ding. Aber es ist ja oft dann doch auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja dann doch oft leider wieder so, dass wir dann uns wieder so nur auf das Negative fokussieren. Aber es passiert doch auch automatisch, oder?
Ja, uns fallen die negativen Dinge mehr im Grunde auf. Und es hat auch einen Grund. Wie soll ich denn mit den positiven Dingen im Grunde umgehen? Und ich kriege häufig bei den Dingen, die ich im Internet dort schreibe und tue, eine ausgesprochen positive Anerkennung. Und ich merke, es fällt schwer, mit dieser großen Begeisterung oder mit der großen Anerkennung umzugehen. Es ist mitunter viel einfacher, wenn der andere uns kritisiert. Mhm. Da kann ich in die Vollen gehen. Ja. Da kann ich mich im Grunde wehren und da bin ich im Grunde stark. Mhm. Aber im Grunde macht uns Anerkennung anderer Menschen, macht uns hilflos, wehrlos. Mhm. Und wir wissen manchmal gar nicht, wie man damit eigentlich umgehen kann. Und jetzt kommt im Grunde der Punkt 2, nämlich wir müssten selber lernen, uns selbst Anerkennung zu geben, damit wir in einer anderen Weise offen sind für die Anerkennung anderer. Mhm. Also wir müssen dem quasi entgegenkommen. Und ich habe eines begonnen vor vielen Jahren, dass ich neben meinem Bett einen Block habe und jeden Abend aufschreibe, was habe ich heute gut gemacht. Dass ich mindestens eine Eigenschaft im Grunde finde, weil ich habe, als ich jünger war, jeden Abend mir überlegt, was lief nicht gut und habe mir vorgenommen, am nächsten Tag, ich mache das besser. Also es ging immer um Verbesserung, um Perfektion und mir sind immer die Sachen eingefallen, die in irgendeiner Weise schief gingen. Und da gab es jeden Tag, gab es irgendwelche Dinge, die mich gestört haben, die mich geärgert haben und so weiter. Und dann ist aber der Fokus des Lebens immer dann auf dem eigenen Versagen und dem Negativen. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, dass ich ein wenig regelrecht, Mama, muss ich mich bemühen darum, aber dass ich eher dann die positiven Dinge einmal sehe. Und das verändert die Sichtweise auf unser Leben. Wenn man das ein halbes Jahr lang macht, dann wird man merken quasi, dass wir auch die positiven Dinge mehr in unserem Leben verinnerlicht haben.
Ja. Und machst du das wirklich jeden Abend?
Ich mache das jeden Abend und schlafe dann relativ gut ein. Und ich habe am nächsten Morgen immer noch ein anderes Ritual, nämlich, dass ich überlege, wofür kann ich dankbar sein? Hm, also ich bin das abends in einer guten Stimmung mit mir und bin am nächsten Morgen in einer guten Stimmung quasi mit der Welt. Und wenn wir das tun, dass wir mehr uns auch dem Positiven widmen, hat es allerdings ein Problem. Wir tragen dann eine Verantwortung, nämlich ich muss dann, wenn ich mein Leben etwas mehr in Schwung bringe, wenn ich etwas mehr Kraft habe, dann muss ich damit auch was anstellen. Das heißt, ich muss die gröbsten Versäumnisse, die es in meinem Leben gibt, nämlich die Aufschieberitis, die Prokrastination im Leben, das muss ich ein wenig bewältigen. Mhm. Also ich kann nicht im Leben ein riesiges Selbstbewusstsein bekommen und dann mache ich die Steuererklärung nicht, ich komme nicht aus dem Bett, ich trinke zu viel Alkohol, ich nehme zu, ich mache keinen Sport. Das geht nicht, sondern ich sehe ja dann quasi im Spiegel und ich merke dann auch bei vielen Situationen, dass ich irgendwo das Leben nicht so auf die Reihe kriege. Das heißt, ich muss gucken oder sollte gucken, ein Leben zu führen, was diesem Selbstbewusstsein auch entspricht und in irgendeiner Form im Leben etwas tun, dass ich wirklich stolz sein kann auf das eigene Leben. Das hängt miteinander zusammen.
Guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt, weil ich glaube nämlich auch genau das ist es ja, was einen auch so antreibt, dieses Selbst, also diese Dankbarkeit, also das, was du gerade geschildert hast, das mache ich auch schon ganz, ganz, ganz lange. Ich habe das auch eine Zeit lang mit meinen Kindern gemacht. Du erinnerst mich jetzt gerade wieder daran, dass ich es wieder regelmäßiger machen muss. Aber tatsächlich muss ich auch gerade so darüber nachdenken, weil das, was einherkommen soll oder darf, ich glaube, genau das ist es ja auch, warum wir es ursprünglich ja auch machen, dass wir da einfach auch nochmal mehr in das reintreten, wie wollen wir sein, wie wollen wir auftreten, wie wollen wir unser Leben angehen. Und vielleicht kannst du uns einmal noch so ein bisschen schildern von, weil ich glaube, worauf ich noch so gerne hinaus möchte, ist einmal so von dir die Tipps zu erfahren, zum Beispiel Wie viele Menschen gibt es, die einen Traum haben von einem eigenen Business, von irgendetwas, was sie selber angehen wollen, aber sich immer wieder sagen, ja, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, noch nicht. Ich mache das nächstes Jahr, jetzt mache ich es übernächstes Jahr, ich mache das in den nächsten 10 Jahren. Und immer wieder eigentlich diesen Moment verpassen, weil sie immer wieder eine Ausrede finden, es ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Das hat ja eben auch sehr, sehr viel mit Selbstachtung, Selbstbewusstsein zu tun, auch zu sich Dinge zu trauen, Mut zu haben. Wie würdest du sowas in einer Session quasi, in einer Therapiesession zum Beispiel auch angehen? Also wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, okay, ich habe noch nichts erreicht, möchte gerne, ich wünsche mir, aber mein Selbstbewusstsein ist einfach so schlecht, das hält mich so klein, ich schaffe es nicht raus aus dem, wo ich jetzt gerade bin. Was wären so da deine Empfehlungen, die ersten Schritte zu gehen?
Ich will zunächst einmal nochmal zurückkommen auf diese Problematik, dass wir dann im Leben, wenn wir ein bisschen selbstbewusster werden, dass wir etwas tun müssen. Mhm. Man hat in Amerika gesehen, da gibt es den Trend, dass man sich eben vor einen Spiegel stellt und sich selber immer wieder suggeriert und sagt, du bist im Grunde großartig, du bist toll, du bist schön, du bist erfolgreich. Und da hat man festgestellt, dass eine solche Selbstsuggestion überhaupt nicht hilft. Im Gegenteil. Wenn wir das nicht ergänzen durch ein Leben, was dem entspricht, wenn wir selber dann nicht aus dem Knick kommen.
Dann lügen wir uns ja auch selber an.
Richtig. Dann haben wir das Gefühl, wir sind Schauspieler, wir sind Clowns im Grunde. Wir tun nur so, als ob im Grunde. Ja. Und im Gegenteil, uns sind dann solche Übungen regelrecht peinlich, weil wir merken, dass dieses dann dem nicht entspricht. Ja. So. Und jetzt kommen die Ratschläge. Wie können wir etwas tun? Das erste ist, wir sollten gucken, dass wir wirklich herzhaft mit Dingen beginnen und nicht aufschieben, dass wir beginnen. Und das hat aber verschiedene Voraussetzungen. Wir sollten gucken, dass wir große Ziele im Leben in sehr, sehr kleine Etappen unterteilen, sodass, und Etappen, die wirklich für uns machbar sind, die wir erreichen können. Also wir müssen gucken, dass wir große Ziele in 1000 kleine Schritte unterteilen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir im Leben eine gewisse Ausdauer haben. Man hat einmal geguckt, welche Menschen sind im Leben wirklich erfolgreich. Und da hat man festgestellt, das sind im Allgemeinen nicht die Sprinter, das sind nicht die Kurzstreckenläufer, sondern es sind die Brauereipferde. Also es sind die, die wirklich jeden Tag das Leben traben, oftmals mit einer langsamen Geschwindigkeit. Aber was wir vor allem brauchen, ist Ausdauer, dass wir jeden Tag an dem großen Ziel und an dem Projekt im Grunde dran sind. Und ich habe, als ich jung war und mir vorgenommen habe zu schreiben, und das erste Buch hat wirklich lange gedauert, aber ich habe mir eines vorgenommen, nämlich, dass ich jeden Tag möglichst schreibe und dass ich quasi so immer mich im Schreiben drin befinde, dass es also keine großen Pausen gibt, selbst im Urlaub nicht. Und habe dann festgestellt, das waren nicht unbedingt große Tage, wo mir immer etwas einfiel oder wo ich das Gefühl hatte, die Inspiration hat mich geküsst. Aber ich habe jeden Tag immer für das Schreiben im Grunde etwas getan. Und diese Ausdauer, dass wir ganz unspektakulär die Dinge im Grunde tun, die notwendig sind, das ist eigentlich der größte, der beste Weg zum Erfolg. Und dann müssen wir lernen, im Leben weiterzumachen, auch wenn es einmal schwierige Phasen gibt, auch wenn es einmal Dinge gibt, die schieflaufen, Niederlagen. Und dann haben wir eine Mischung quasi, dass wir beginnen mit einer gewissen, mit einem gewissen Herzblut bei Dingen, die uns wichtig sind, dass wir dann handeln wie ein Brauereipferd, im Grunde mit einer großen Ausdauer, mit sehr vielen Schritten, die wir im Leben haben und wo wir lernen zu überwinden. Das Hauptproblem ist, dass wir meistens mit einer großen Euphorie beginnen und dass wir in einer relativ kurzen Zeit ganz viel erreichen wollen Und bei der ersten Schwierigkeit, die es dann gibt, dann fallen wir auf die Nase und hören möglicherweise auf. Aber wir müssen diese langfristige Perspektive, dass wir ganz nüchtern sagen, ich werde jeden Tag an diesem Ziel dran sitzen. Wenn ich das tue, dann habe ich Erfolg.
Und dann sagst du, wenn man da dran bleibt, dann schafft man es auch, sich eben Dinge aufzuschreiben, die gut gelaufen sind am Abend, morgens die Dankbarkeit zu fühlen, weil dann das ganze Nervensystem spürt, okay, da ist was dran, das stimmt, das ist irgendwo die Wahrheit.
Ja, und dann sollten wir zusätzlich noch eine Sache machen. Ich liebe es, in den Büchern immer wieder so ganz konkrete Übung zu bringen, die der Betreffende selber machen kann. Und dann empfehle ich, wir sollten uns vorstellen, wir sind 85 Jahre alt. Wir haben bereits Kniebeschwerden und die beste Freundin hält über uns eine Rede. Und diese Rede beginnt mit den Worten, ihr Leben war nicht leicht, aber was hat sie daraus gemacht? Und dass wir diese Rede einmal selber schreiben, weil ich kann nur selbstbewusst sein, wenn ich die roten Fäden meines Lebens sehe. Die Dinge, nicht den Alltag, sondern das, was macht mein Leben eigentlich aus. Und dass wir das einmal genauer erkennen und aufschreiben. Und ich kann nur sagen, ich bin mal von einem Rundfunksender gebeten worden. Die haben gesagt, wir wollen eine Sendung über Sie machen. Und wir werden Ihnen die Frage stellen, was sind die roten Fäden Ihres Lebens? Ich bin 14 Tage wie angestochen durch die Straßen gelaufen, habe überlegt, was macht mein Leben aus? Also was ist denn das, wenn ich eines Tages mal nicht mehr leben würde? Was hinterlasse ich? Was ist der Kern des Lebens? Das müssen wir wissen, weil in dieser Frage steckt der Sinn unseres Lebens. Das, was mich eigentlich ausmacht. Und das ist so quasi das Top-Thema der Selbstachtung.
Wie hast du das gemacht? Also wie, du hast gesagt, du bist 14 Tage wie angestochen durch die Stadt gelaufen, aber wie bist du zu dem roten Faden gekommen? Also was hat es gebraucht? Auch diese Gedankengänge, aber hast du dir jeden Tag ein bisschen was aufgeschrieben, hast am nächsten Tag wieder reingeguckt, hast gesagt, oh, stimmt das oder stimmt's nicht, hast wieder was durchgestrichen, was Neues geschrieben. Also wie bist du zu dem roten Faden letztendlich gekommen? Weil ich glaube, das fragen sich ja auch viele und ich glaube, das ist ja auch das, wo auch dieses Thema Selbstbewusstsein auch so schwierig wird, weil ich ganz häufig geht eine Stimme in mir an, die sagt, du bist nicht gut genug oder was willst du denn jetzt schon jemanden sagen? Oder was gibt dir denn die Berechtigung, einen Podcast zu machen? Wer will den denn überhaupt hören?
Ich habe mich vor allem an meine Jugend erinnert, weil die Pubertät ist die Zeit, in der wir unser eigenes Leben erfinden, wo wir uns ablösen vom Elternhaus und dann überlegen, wer bin ich und was will ich eigentlich werden? Und dann haben wir bestimmte Fantasien, wir haben bestimmte Wünsche, Herzenswünsche. Und da muss ich darauf achten, was habe ich damals gewollt? Was hat mein Leben wirklich ausgemacht? Und wie bin ich im Grunde damit umgegangen? So. Und dann ist mir, als ich da zurückgegangen bin, so in das 12., 13. Lebensjahr, dann ist mir klar geworden, ich habe immer einen riesigen Wunsch gehabt, ich wollte Menschen begreifen. Weil mein Elternhaus war relativ schwierig. Meine Eltern habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich fand das regelrecht schwierig, was da lief. Und ich habe immer eines gewollt. Ich wollte mich verstehen. Ich wollte andere Menschen verstehen. Und ich wollte das, was ich verstanden habe über das Leben von Menschen, was macht das Glück aus, was ist der Sinn des Lebens, das wollte ich im Grunde weitergeben. Das waren so die großen beiden Hoffnung im Leben, die ich hatte.
Und jetzt musst du noch einmal ganz kurz sagen, der rote Faden, also nachdem du dann angefragt worden bist von diesem, ich glaube, das war ein Radiosender, ne? Wie bist du letztendlich, also du hast dich daran zurückerinnert und du hast dann gesagt, okay, das ist das, was mich ausmacht. Ist es so dazu gekommen? Also wusstest du es wirklich zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu 100% und musstest du das nochmal neu für dich definieren? Oder hattest du es eigentlich die ganze Zeit in dir?
Das Problem ist ja, dass wir uns tagsüber, wenn wir aufstehen, immer mit dem Alltäglichen beschäftigen. Das Auto muss zur Reparatur. Ich muss meine Tochter anrufen, ich mache Therapie, ich kümmere mich. Ja. Ja, nicht? Also wir alle haben quasi ständig die Anforderungen des Tages, die uns beschäftigen. So. Und wir denken normalerweise nicht darüber nach, was ist jetzt quasi der Sinn unseres Lebens. Darüber denkt man ganz selten mal nach. Und deshalb empfehle ich den Patienten immer, dass sie, wenn sie etwas älter sind, älter als 50, dass sie unbedingt ihre Autobiografie schreiben, einmal über ihr ganzes Leben nachdenken und dass sie diese Autobiografie wird eines Tages das Wichtigste sein, was sie hinterlassen, vor allem für die Enkelkinder, die dann begreifen, wer waren die Großeltern und was für Normen, was für Werte, welche Konflikte sind in der Familie gewesen. Und die Enkelkinder haben dann einen Schlüssel für das eigene Leben. Also das ist das Schön. Beste, was wir anderen hinterlassen können. Und wenn wir diese Autobiografie schreiben, dann begreifen wir das eigene Leben.
Was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel jemand viel jünger ist, jemand, der zuhört und sagt, weil du hast gesagt, wenn man älter ist, über 50, aber was ist zum Beispiel mit jemand, ich stelle mich jetzt so, erinnere mich jetzt mal an die Zeit zurück, wo ich Anfang 30 war, ich habe meinen ersten Sohn bekommen, ich habe alles hinterfragt, also als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, da habe ich plötzlich gemerkt, okay, ist das überhaupt das Leben, was ich noch leben möchte? Ich kam auch immer wieder an den gleichen Punkt in meinem Leben, wo ich einfach gemerkt habe, boah, ich bin so ausgelaugt, ich bin so überarbeitet, ich muss immer ganz viel, ganz, 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 ganz viel machen, ich habe keine Geduld, also ich bin nicht das Brauereipferd, sondern ich bin die Sprinterin, die dann halt irgendwie sagt, so ganz, 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 ganz schnell muss ich jetzt irgendwie was machen. Und dann sind natürlich auch viele Themen, die dann so auf der Strecke bleiben, wo man sich dann immer wieder fragt, so kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Muss ich jetzt irgendwie nochmal alles verändern? Und wenn ich dich jetzt fragen würde, vielleicht hört jetzt gerade auch jemand zu in so einer Phase, wo man so sagt, ja, ich weiß einfach überhaupt nicht mehr, was der Sinn meines Lebens ist. Ich habe auch gerade überhaupt gar keine Kraft und keine, ja, auch mein ganzer Selbstwert ist so im Keller, weil ich einfach gerade mich frage, wer bin ich überhaupt? Was kann ich? Was würdest du denn in so einem Moment, also ich denke mal auf jeden Fall dein Buch lesen, richtig?
Unbedingt.
Selbstachtung, so werden Sie glücklich, stark und selbstbewusst von Wolfgang Krüger jetzt auf jeden Fall bestellen. Also das ist es auf jeden Fall das eine. Aber vielleicht kannst du auch noch mal ein ganz bisschen mehr was aus deinem Buch teilen. Also du hast jetzt eben schon ganz viele Impulse mitgegeben. Ich finde auch den Impuls, das hatte ich auch schon in deinem Buch gelesen, wirklich mal Freunde zu befragen. Ne? Wie seht ihr mich denn eigentlich? Was denkt ihr denn über mich? Und wie wirke ich auf andere? Und ich will auch an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen, ich finde es auch ganz, ganz, ganz wichtig, sich mal Kritik anzuhören und nicht immer nur zu sagen, es muss immer nur alles positiv sein, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich zum Beispiel in Konflikte mit Menschen gerate und das macht ganz viel mit meinem Selbstbewusstsein. Dann hinterfrage ich oft so, boah, bin ich überhaupt gut genug da drin? Wir hatten jetzt auch hier so einen Fall in der Firma, wo ich dann halt wirklich auch so gemerkt habe, boah, mein Ego ist hier gerade richtig laut und das war eine komische Situation und da habe ich mir fest vorgenommen, ich möchte einfach auch so gerne mit Mitarbeiterinnen darüber sprechen. Was ist es denn in einem Moment, wo ich vielleicht auch mal irgendwie nicht positiv irgendwie nur bin, sondern einfach nur so dieses Strahlende, sondern wo ich auch einfach gemerkt habe, so mir würde das jetzt gerade auch total helfen zu verstehen, was ist denn in einem Konflikt überhaupt passiert? Wie bin ich wahrgenommen worden von jemand anderem? Also auch das hilft mir letztendlich, auch wenn es vielleicht für den Moment ein bisschen kratzt an meinem Selbstbewusstsein, hilft es mir letztendlich dann aber auch in der Zukunft wieder selbstbewusster auftreten zu können.
Ich fange mal bei der Basis quasi an. Ja? Wenn wir, sagen wir mal, 30, 35 Jahre alt sind und wir wissen momentan erstmal nicht, wie geht es überhaupt weiter, was kann ich tun und so weiter, dann würde ich sagen, das Erste, was wir gucken müssen, ist, dass wir im Leben eine gute, vernünftige Selbstfürsorge haben. Dass wir immer wieder Dinge tun, wo es uns gut geht. Dass wir Pausen machen, dass wir uns gesund ernähren, dass wir Sport machen, dass wir im Grunde Zeiten haben, wo man sagen kann, wir kümmern uns genügend um uns und haben quasi eine Freundschaft mit uns selbst. Das ist erstmal die Basis. Und das Zweite ist, dass wir insgesamt Zeit im Leben für uns haben. Also auch wenn wir Kinder haben, ich habe Kinder, ich weiß, wie viel Zeit es erfordert und wie wir uns im Grunde kümmern. Und gerade wenn Kinder klein sind, dann haben wir kaum Zeiten, wo wir zu uns kommen. Wenn wir arbeiten, eine Partnerschaft haben und Kinder haben, dann sind wir oftmals am Rande der Erschöpfung. Aber es ist wichtig, dass wir im Leben möglichst einen eigenen Raum haben, wo wir die Türen zumachen können. Und wichtig, dass wir einmal in der Lage sind, uns um uns selbst quasi zu kümmern und uns die Frage zu stellen, wie geht es mir und was brauche ich jetzt eigentlich? Ja? Damit beginnt quasi, damit beginnt Selbstbewusstsein. Und wenn man sich die Frage stellt, wo soll mein Leben eigentlich hingehen, dann habe ich selber immer ein Prinzip gehabt. Ich habe mit dem, was mir eingefallen ist und dem, was nahe lag, angefangen. Und es gab eben die eine grundlegende Sache. Ich wollte Therapeut werden und das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich heute immer noch mit großer Leidenschaft Therapeut bin und finde, das ist einer der schönsten Berufe im Leben, dass man andere Menschen
kann ich mir
fragen
vorstellen.
Kann und Interesse hat und ihnen auch helfen kann. Aber daneben ist es so, dass ich sagen muss, ich habe alle 10 Jahre mein Leben neu erfunden. Ich habe immer die Therapie als Hauptberuf gehabt und habe daneben immer andere Berufe noch mitgehabt und habe gemerkt, man kann nicht einen Beruf haben oder man kann nicht ein Ziel im Leben haben, sondern das hat immer im Leben einen Wandel gehabt. Und immer dann, wenn ich Dinge begonnen habe, habe ich nach einer gewissen Zeit gewusst, ist der Weg richtig oder ist er falsch? Und dann habe ich das entweder aufgegeben, habe was anderes gemacht und habe das dann korrigiert.
Total schön zu hören, weil ich bin auch sehr ähnlich und ich finde das nämlich auch so, dass wir dürfen Dinge anfangen und wieder aufhören. Also ich glaube, dieses Thema, das vorhin hattest du ja auch gesagt, in Amerika macht man das so und so. Und ich finde halt tatsächlich, wir können uns da so ein paar Sachen bei den Amerikanern manchmal abschauen, weil es tatsächlich auch da so ist, dass sie ja viel mehr feiern, wenn man auch sagt, so ja, ich habe etwas nicht geschafft, ich fange wieder was Neues an. Also auch immer wieder dieses, also ne, man sagt ja auch in Amerika, dass erst wenn man jetzt irgendwie 2-3 Mal durch eine Insolvenz gegangen ist, man ein ernstzunehmender Business-Mensch ist und so weiter. Also dieses auch zu sagen, so es ist vollkommen okay, Dinge anzufangen und wenn sie nicht das sind, was man jetzt irgendwie machen will, also wie du dann sagst, jedes Mal fängst du wieder was anderes an und dann, wenn es nichts das ist, dann fängst du wieder was Neues an. Und ich finde, das ist halt eben auch so ein Stück weit der Sinn des Lebens, Dinge halt kennenzulernen, sich selber besser kennenzulernen, auch immer wieder neuen Mut zu schaffen, Dinge neu zu starten für sich. Und das so lebe ich halt eben auch sehr stark. Also wenn ich merke, es funktioniert etwas für mich gar nicht und ich werde darin nicht glücklich, dann verändere ich es auch direkt wieder und versuche nicht dann irgendwie mir die Zähne daran auszubeißen.
Das ist wunderbar. Und wir müssen 2 Sachen im Leben lernen. Das eine ist, dass Dinge, von denen wir überzeugt sind, nicht unbedingt immer erfolgreich sind.
Ja.
Ich habe Bücher geschrieben, wo ich selber davon ausgegangen bin, das Buch ist Bestseller verdächtig und der Absatz war grottenschlecht. Und ich habe Bücher geschrieben, wo ich dachte, das wird, naja, und die Bücher wurden fast ein Bestseller. Ja? Also wir können den Erfolg oft nicht planen und damit muss ich quasi leben können. Und das Zweite ist, wir sollten auch lernen im Leben, dass wir manchmal fröhlich Fehler machen. Ich bin am Anfang, als ich begonnen habe mit dem Schreiben, immer sehr aufgeregt gewesen, die Manuskripte abzugeben, weil ich Bücher schreiben wollte, quasi für die Ewigkeit, die mich überdauern. Und dann habe ich immer Angst gehabt und habe gedacht, was passiert, wenn da mal ein Fehler drin ist und ich habe ein Korrekturteam und die finden immer Fehler, dass man Namen falsch schreibt, wo ich denke, ist das peinlich? Also wenn der Leser das jetzt mitbekommt, wenn wir das nicht finden würden. Und meine Frau hat immer den Spruch, der dann heißt, wenn zu perfekt, lieber Gott böse. Dass wir uns daran gewöhnen müssen, Fehler zu machen, ist menschlich. Und dass wir da nicht so viel Angst haben davor, dass wir manchmal auch Dinge vergeigen.
Ja. Und ich glaube, das ist aber für die meisten Menschen so unfassbar schwer, weil uns irgendwie ja auch so eingebläut und eingetrichtert wird, dass alles super laufen muss, dass alles perfekt sein muss. Und das erlebe ich sehr, 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 sehr stark. Also das ist auch, ich glaube, mit einer der Hauptgründe gewesen, warum ich damals aus der Beauty-Branche ausgestiegen bin, weil ich einfach diese Perfektion nicht mehr ertragen konnte. Dieses einfach so, alles muss so perfekt sein und alles ja muss auf einem ganz bestimmten Level sein. Und ich meine auch jetzt, ich finde es schon wirklich, wirklich krass beängstigend, wie viele Frauen sich halt komplett optisch verändern und sagen, es muss noch eine faltenfreiere Haut sein und es muss noch alles allglatter sein. Und ach, es darf also optimieren sich so krass. Und ich denke, so macht das wirklich glücklicher. Also ich weiß nicht genau, ob mein Tag besser ist, wenn ich eine Falte weniger habe oder mein Leben erfüllter ist, wenn ich irgendwie eine Zellulite-Delle weniger habe.
Das ist ein Riesenproblem. Zu mir kommen sehr häufig Frauen, die ich als ausgesprochen attraktiv empfinde, wo ich das Gefühl habe, die sind ungemein liebenswürdig, haben im Leben was erreicht, haben Karriere gemacht und reden dann wirklich lange, lange über ihre Minderwertigkeitsgefühle, wo ich als Außenstehender das Gefühl habe, diese Frauen hätten es verdient, wirklich erheblich selbstbewusster zu werden. Mhm. Und spätestens, wenn wir alt werden, wenn wir merken quasi, dass wir Falten haben und dass doch die Figur ein wenig aus dem Kleister geht, spätestens dann sind wir ja auf zwei Dinge angewiesen, nämlich einerseits auf ein Selbstbewusstsein, dass wir im Grunde wissen, diese Falten, das sind die Spuren unseres Lebens, worauf wir stolz sein können. Und dass wir eher auf die körperlichen Veränderungen, die wir haben, mit einer großen Toleranz und gelegentlich auch einer gewissen Heiterkeit reagieren, sodass wir von diesem Perfektionsideal, dass wir da wirklich wegkommen.
Mhm. Ja, zumal ich auch das Gefühl habe, wo führt es hin? Also was halten wir auf? Was bringt es uns? Also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich einfach auch oft denke, viele Frauen, die das so extrem doll machen, steckt da nicht eigentlich was ganz anderes hinter? Also ich frage mich halt oft, also ich gerade jetzt, ne, ich meine jetzt nicht irgendwie, dass man hier ein bisschen Baby-Botox sich mal machen lässt, aber es gibt ja wirklich auch viele Menschen, die sich einfach so auch komplett optisch verändern. Und da denke ich halt häufig so, boah, steckt da nicht auch noch eine ganz andere Selbstwertgeschichte hinter, dass man halt sich auch so, weiß nicht, gar nicht selber anschauen kann. Ja, vielleicht auch dieses so möchte ich gar nicht aussehen. Und ich wünsche mir ja immer so sehr, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich halt in der Beauty-Branche auch wieder angefangen habe, weil ich einfach gesagt habe, was wäre denn, wenn ich mal alles anders mache? Was wäre denn, wenn ich mit meinem Brand dafür stehe, dass es total schön ist, Falten zu bekommen? Was wäre denn, wenn ich sage, weniger ist mehr und einfach eben nicht auf diesen Trend aufspringe? Wir müssen immer noch mehr und mehr und noch besser. Und auch da finde ich es ganz spannend, weil du auch gesagt hast, alle Bücher, die du schreibst, sind ja auch so deine eigenen Themen oder die dich irgendwo berühren. Und ich glaube halt auch, dass diese Firma, die ich hier aufgebaut habe und Jack's Beauty Line, was ich mit meiner Geschäftspartnerin zusammen aufgebaut habe, es ist halt so krass meine eigene Thematik. Ja? Die Selbstliebe, die ich auch für mich tagtäglich noch richtig versuche zu inhalieren und zu sagen, so hey, das ist so genau das, was es eigentlich ausmacht, der innere, wahre Glow. Also früher wurde ich so häufig gefragt, was bedeutet denn für Sie wahre Schönheit oder was bedeutet wahre Schönheit? Und ich habe diese Frage gehasst, weil ich keine Antwort darauf hatte, weil ich einfach immer gedacht habe, ja, was ist denn wahre Schönheit? Was macht es denn aus? Weil ich es halt so wahnsinnig stark auf das Optische bezogen habe. Und seitdem ich jetzt halt selber, also erstmal habe ich jetzt zwei Kinder, ich bin jetzt über 40, ich merke einfach so, es hat sich so viel verändert, weiß ich einfach so genau, dass für mich die wahre Schönheit wirklich so dieses von innen heraus strahlen ist. Dieses wirklich mit sich im Reinen sein, zufrieden zu sein mit dem, was man macht, sich ja Fehler zu erlauben, wirklich einfach auch ja da zu sein und bewusst zu leben. Und ja, ich glaube einfach, dass diese Thematik einfach so wichtig ist für so viele Menschen zu verstehen, wie schaffe ich es, diese Stimme in meinem Kopf halt zu bändigen, die uns immer wieder sagt, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht groß oder nicht klein genug oder sonst irgendwas schlank genug.
Ich kann den Ausführungen von dir nur zustimmen. Ich selber bin beim Thema Schönheit hin und her gerissen. Auf der einen Seite sind wir alle optische Menschen. Wir gucken. Und wir erfreuen uns daran, wenn der andere auch vom Aussehen her eine gewisse Schönheit hat. Und ich selber ringe seit vielen, vielen Jahren damit, wieder etwas abzunehmen und habe das Gefühl, das ist im Leben positiv, wenn wir auch daran denken, dass wir uns dem anderen in irgendeiner Weise präsentieren. Und ich freue mich auch, ich habe eine etwas jüngere Ehefrau und freue mich immer daran, wie schlank sie ist und sportlich und viel tanzt. Das hat im Leben auch, denke ich mal, insgesamt einen gewissen Wert, dass wir uns auf uns selber achten. Auf der anderen Seite ist es so, wenn Frauen sehr viel und ständig darauf gucken und manchmal sogar sich operieren lassen und ihren Körper verändern, dann darf man sich die Frage stellen, stecken dahinter nicht mitunter große Minderwertigkeitsgefühle oder dass jemand gar nicht weiß, wer er ist und dass dann quasi die Arbeit, die man leistet, am Äußeren eigentlich ein Ersatz dafür ist im Leben, wo es mehr darum gehen würde, herauszufinden einmal, was macht mein Leben aus? Ja? Und insofern, und wenn man sich dann die Frage stellt, was ist die innere Schönheit, ist die nicht im Grunde wichtiger, würde ich sagen, das stimmt. Ich selber habe, als ich Anfang 20 war, eine Rückenerkrankung bekommen und bin heute, sagen wir mal, etwas schräg ins Leben gebaut. Ja? So. Und das hat mich aber glücklicherweise, weil also ich bin nicht der Typ, der so großen Wert legt auf äußere Schönheit. Das ist möglicherweise oder glücklicherweise, es hat mir auch erleichtert, mit dieser Rückenerkrankung quasi umzugehen, weil ich immer mehr darauf Wert gelegt habe, quasi auf innere Werte und auf andere Dinge. Ich bin froh zum Beispiel, meine Großmutter hat mir eher eine schöne Stimme vererbt, ja, wo ich das Gefühl hatte, es gibt einfach andere Dinge im Leben, mit denen konnte ich punkten und wusste auch, dass ich dann, wenn ich das wollte, einen gewissen Eindruck hinterlassen konnte bei den Frauen, wo es mir wichtig war. Aber ich habe in meinem Leben immer eher die Haltung gehabt, gewissermaßen, dass die innere Schönheit eigentlich wichtiger ist als die äußere.
Vielleicht können wir auch nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern gerade den Impuls mitgeben, mal aufzuschreiben, was sie alles an sich mögen. Weil ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, was wir viel zu oft machen, dass wir so viel an uns rummerkeln und sagen, was alles nicht schön ist, was uns nicht gefällt, was nicht gut ist. Und ich glaube, wenn man sich mehr auf das Positive fokussiert. Also du hattest ja gesagt, am Morgen die Dankbarkeitsübungen, aber vielleicht kann man das ja auch nochmal in Form von, was ist denn eigentlich alles schön an mir? Was mag ich denn an mir? Weil ich glaube, auch das hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und ich glaube, auch hier ist wieder so ganz viele, sind wieder ganz viele kleine kleine Stellschrauben, die man ja auch schon drehen kann, um zu sagen, zum Beispiel, ich möchte super gerne präsenter vor der Kamera sein. Ich möchte irgendwie für meinen Brand zum Beispiel vor der Kamera stehen oder ich möchte halt irgendwie als jemand, der wirklich einfach auch etwas mitgeben möchte, etwas präsentieren und ich kann das nicht. Woran liegt das denn genau? Weil mir irgendwann mal gesagt worden ist, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug. Und wie würdest du abschließend jemanden, der sagt, ich möchte wirklich gerne dahin, ich habe bisher noch nicht den Mut gehabt, zum Beispiel jetzt, lass uns das Beispiel nehmen vor der Kamera, ja, weil auch heute, wir machen einen Videopodcast, man kann uns auf YouTube zuschauen, wir sind auf Instagram zu sehen. Viele haben richtig, richtig doll Lampenfieber, weil du wirkst so gelassen und so in dir ruhend. Also für dich ist das wahrscheinlich so, du machst das halt so aus dem FF, oder?
Mehr oder minder, ja.
Ja, genau, ja. Genau. Also deswegen, das ist so, und es gibt aber so wahnsinnig viele Leute, die sitzen hier und sind klitschnass geschwitzt, ja, da ist, sagen die, oh mein Gott, ich fand es so schlimm, ich habe mich so, es war so schrecklich für mich irgendwie, mich selber zu hören oder mich selber zu sehen hinterher. Und ich denke immer nur so, ich habe das gar nicht so empfunden. Also ganz häufig ist ja die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ja wirklich ein Riesenunterschied.
Man muss Folgendes sagen, ich war, als ich jung war, so mit 25, 30, so unendlich bei Vorträgen aufgeregt. Das war nicht zum Aushalten. Und dann hatte ich aber den großen Wunsch gehabt, dass ich das lerne und habe mir dann ein Programm vorgenommen und habe mir gesagt, und ich war früher schon aufgeregt, wenn nur bei einem Vortrag 10 Leute da waren. Mhm. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich in jedem Jahr die Zahl der Zuhörer oder Zuhörerinnen etwas vergrößere. Mhm. Also dann nicht mehr 10, sondern irgendwann 50 und dann irgendwann 100. Ja. Und habe mir dafür Jahrzehnte Zeit gelassen. Habe mir gesagt, das Selbstbewusstsein zu steigern, ist etwas, wofür wir normalerweise wirklich Zeit brauchen, weil es geht hier um die Essenz, es geht um die Grundüberzeugung, es geht um das Fundament unseres Lebens. Mhm. Und ich habe mir sage und schreibe damals Zeit genommen und habe mir gesagt, ich probiere das im Leben aus, immer wieder neu Vorträge zu halten und Rundfunksendungen zu machen und Fernsehsendungen und habe mir dazu 40 Jahre Zeit genommen. Und ich habe dann irgendwann vor einigen Jahren in Linz einen Vortrag gehalten. Ich glaube, da waren 1500 Leute da. Ich habe den Saal gar nicht mehr überblicken können. Und ich hatte so gut wie kein Lampenfieber mehr. Mhm. Also man hat ein bisschen Lampenfieber, wenn es losgeht. Das finde ich im Grunde auch gut. Aber es war nicht mehr das Lampenfieber, wo ich so eine Panik bekam. Am Anfang war das so, dass ich immer so eine Sekunde, bevor das losging bei einer Fernsehsendung, überlegt habe, was mache ich hier? Mhm. Am liebsten wäre ich dann rausgegangen. Oder dass ich in dem Augenblick hatte ich so ein Blackout. Ich hatte überhaupt nichts mehr im Kopf. Also das war schon im Grunde grausam. Aber das hat einfach lange, lange gedauert. Und ich habe gemerkt, man kann sich an solche Situationen gewöhnen. Und ich habe eine wichtige Sache gemacht. Ich habe Dinge immer gemacht, trotz des Lampenfiebers. Mhm. Also ich bin dem nicht aus dem Weg gegangen, sondern habe Situationen quasi gesucht, war hinterher oftmals mit mir nicht unbedingt im Grunde zufrieden. Und aber ich habe das dann doch gemacht, weil ich das wichtig fand quasi für meine Entwicklung. Und jetzt noch konkret für alle, die zugucken. Wenn wir einmal über unser Leben reflektieren, dann werden die meisten als erstes die Eigenschaften, die sie alle nicht können, das werden sie groß erzählen können und werden sagen, ja, mir fällt nichts ein und ich bin so aufgeregt und so weiter. Und wenn wir dann aber genauer gucken, wird jeder doch gewisse Sachen bringen und sagen, ja, ich bin manchmal im Leben sehr humorvoll und dann habe ich manchmal Gedanken, die andere nicht haben, da bin ich im Grunde doch auf eine ganz besondere Weise besonders oder ich bin jemand, der andere zum Reden bringt. Also wir alle kennen im Grunde diese Eigenschaften, die wir haben. Und es gibt eine Grundregel. Es gab mal einen Philosophen, der gesagt hat, die Dinge, die uns ausmachen, sind die Dinge, die uns von anderen Menschen unterscheiden. So, und jetzt könnte jeder überlegen, wenn ihr einen Freundeskreis hat, 10, 20 Leute, was sind eigentlich die Dinge, die an uns besonders sind, wo wir anders sind im Grunde als die anderen? Ja. Und dann wird es quasi interessant, weil das die Eigenschaften sind, die unser Leben ausmachen.
Mhm. Ich fand es ganz spannend, dass du gerade nochmal gesagt hast, dass es so unfassbar lange gedauert hat, oder du hast dir die Zeit gegeben, um dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und ich muss auch sagen, ich gehe, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich gehe jeden Montag seit 4 Jahren auf Instagram live und filme mich oder schminke mich und mache mich fertig und erzähle so ein bisschen darüber, was hier gerade so in der Firma passiert, was so die Entwicklungen sind und so weiter. Und da gucken immer so zwischen 300 bis 500 Menschen zu am Morgen. Und das ist für mich wirklich, also als würde ich einfach alleine einen Kaffee trinken zu Hause. Ich habe überhaupt gar kein Lampenfieber mehr. Ich merke da überhaupt gar keine Aufregung, außer jetzt irgendwie total krasse technische Themen passieren. Aber selbst dann, das war jetzt auch letzten Montag, selbst dann denke ich so, ja okay, warte mal, was machst du denn jetzt? Ja okay, löscht du jetzt das wieder noch Video nochmal, steigst nochmal neu ein, wie steigst du neu ein? Ja, jetzt musst du nochmal das Gleiche erzählen, ja, es werden die Leute irgendwie komisch finden. Egal, speichere ich ja später ab und ist ja wichtig für die Leute, die das sich dann nochmal angucken. Und das heißt, ich habe das ja auch geschafft, von diesem total schrecklichen Lampenfieber, so, oh mein Gott, was passiert jetzt, wenn ich jetzt live gehe und wenn ich dann was Falsches sage oder was mache oder mir fällt irgendwie was hin oder so. Das gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja, das ist so in mir, in meinem System angekommen. Ich bin in Sicherheit, da passiert nichts. Es hat auch viel damit zu tun, dass ich sehr viel positives Feedback bekomme. Aber es gibt ja auch mal negatives Feedback. Und das Ding ist halt, dass ich das so richtig mir antrainiert habe. Also es kommen ja unten die ganze Zeit diese Kommentare rein, ja. Also da kommt ja so bling, 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 bling. Die ganze Zeit im Sekundentakt schreiben Menschen, während ich da live mich fertig mache, irgendwelche stellen sie Fragen oder geben irgendwelches Feedback. Und da kommt auch mal Kritik rein. Und ich habe so richtig für mich gelernt, dass ich sage, so, das hat jetzt hier gerade keine Priorität. Ich mache das jetzt gerade für all die Menschen, die Interesse daran haben, die das sehen wollen. Und ich glaube halt, das ist so ein schöner Impuls von dir gewesen, nicht zu denken, ich mache das jetzt einmal und wenn das dann doof läuft und wenn ich mich schlecht fühle, dann höre ich auf damit. Sondern diese Kontinuität, dieses immer wieder machen, das immer dranbleiben, genauso wie du gesagt hast, du hast erst vor 10 Leuten, dann vor 50 Leuten, dann vor 100 Leuten und genauso habe ich das auch gemacht, dass ich irgendwann, ich habe, als ich mit 27 habe ich das erste Mal vor der Kamera gestanden für L'Oréal Paris und ich war so aufgeregt, ich musste den Satz bestimmt 15 Mal hintereinander sagen, um ihn überhaupt einmal gerade aussprechen zu können und das Gefühl dahinter war auch damals ein ganz anderes, weil diese Ängste, die da waren, waren so schrecklich. Die waren einfach so, dass ich wirklich dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht schaffe, was passiert dann? Und das möchte ich allen heute nochmal mitgeben. Das ist so mein Selbstbewusstseins Key-Hack eigentlich, nicht aufzuhören, sich immer wieder selber da reinzuschmeißen, immer wieder zu sagen, ja, ich mache das jetzt, bis das Nervensystem verstanden hat. Eigentlich passiert ja gar nichts. Eigentlich ist es total okay. Und ich glaube, das ist auch mit viel Geduld verbunden.
Also einmal finde ich es großartig, dass du offensichtlich trotz dieser Ängste die Dinge gemacht hast. Mhm. Ich glaube, dass größte Problem ist es, wenn wir zu sehr auf die Ängste hören, den Ängsten ausweichen wollen und dann vieles im Leben nicht tun und das Leben verkleinern. Ja. Ich habe viele Menschen in meinem Leben getroffen, die wegen ihres Lampenfiebers dann Dinge nicht gemacht haben. Und da finde ich wichtig, dass wir dann doch durch diese Ängste quasi hindurchgehen. Und das Zweite ist, dass wir nicht versuchen, perfekt sein zu wollen. Ich habe, als ich jünger war, Vorträge richtig auswendig gelernt oder ich habe sie abgelesen. Ja? Und das war, glaube ich, auch für die Zuhörer eine gewisse Herausforderung, wenn die Dinge dann so perfekt waren. Aber ich empfand dann eine gewisse Sicherheit. Mhm. Und ich habe heutzutage eines gemacht, wenn ich Podcast-Aufnahmen mache, dann überlege ich mir ein Thema und habe ungefähr eine Gliederung im Kopf und rede dann drauf los. Mhm. Und ich finde es viel besser, wenn ich quasi mit den Leuten, die dort zuhören, in einem inneren Dialog sind und nicht, dass ich perfekt sein will. Und dann noch etwas anderes quasi. Mir hat eines sehr geholfen. Ich habe mal an einem Kurs teilgenommen über Humor und habe dann das Thema Lampenfieber dort angesprochen. Und dann hat mir der Kursleiter gesagt, du musst lernen, möglichst dein eigenes Lampenfieber zu veralbern. Und es ist gut, dass man über sich selber lachen kann. Mhm. Und hat mit mir eine Übung gemacht, wo ich nämlich das, wofür ich Angst hatte, das habe ich bewusst dort inszeniert.
Ah, ja,
also
super.
Ich habe rumgestottert, ich habe Fehler gemacht, habe im Grunde kundgetan, mir fällt gerade nichts ein und so weiter. Ja. Und das Interessante war, dass danach Situationen, die so schwierig waren, nie mehr so aufgetreten sind, weil mir immer dieses Rumalbern und dass man sich über Dinge lustig machen kann und dass man dieses alles nicht so ernst nehmen soll,
so
das ist mir immer dabei eingefallen.
Ja, super, super. Ich muss auch sagen, ich habe das nämlich auch ähnlich. Ich merke immer, wenn mir etwas zum Beispiel ganz, ganz schwer fällt, darüber zu sprechen oder dass ich sage, boah, mir ist was peinlich. Zum Beispiel habe ich eine ganz starke Lese-Schreibeschwäche und habe früher sehr, 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 sehr krasse Fehler gemacht. Also auch so in der Zeiten, wo wir noch gar nichts mit KI oder sonst irgendwas hatten, wo ich dann wirklich Texte auf Instagram veröffentlicht habe und dann mir Leute geschrieben haben, das schreibt man nicht so, das schreibt man so und so. Da habe ich immer gedacht, so, oh mein Gott, ich traue mich gar nicht mehr weiter Texte zu schreiben, weil wenn da jetzt wieder dieser Fehler drin ist, wie schrecklich. Und dann habe ich einfach irgendwann angefangen, darüber zu schreiben, dass ich eine Leseschreibeschwäche habe und dass ich halt einfach meine Themen habe, dass ich sage auch immer allen so, ich habe eigentlich erst mit 25, als ich meinen Mann Christian kennengelernt habe, richtig gelernt, E-Mails zu verfassen, weil ich konnte vorher gar keine E-Mails richtig schreiben, weil ich das irgendwie alles überhaupt nicht richtig konnte. Und in dem Moment, wo ich sowas teile, nehme ich ja dem Ankläger quasi schon den Wind aus dem Segel und sage so, hey, ich zeige mich authentisch, wie ich bin. So bin ich, das gehört zu mir, ich bin nicht perfekt. Und es macht mich zum einen nahbarer und zum anderen nimmt es mir die Angst davor, weil ich dann in dem Moment, auch wenn es natürlich nicht alle Leute wissen, damals hatte ich vielleicht, als ich das mal kommuniziert habe, weiß nicht, 50.000 Follower, jetzt habe ich fast 100.000 und natürlich weiß der Rest davon nichts. Aber es weiß mein Nervensystem. Und das Nervensystem bei mir ist jetzt abgespeichert mit so, ja, es wissen ja jetzt alle, dass du diese Lese-Schreibeschwäche hast. Also ist ja nicht so schlimm, wenn da jetzt irgendwo mal ein Fehler drin ist. Das heißt, ich bin einfach mir in meiner eigenen Komfortzone so ein bisschen ich habe mir so meine eigene Sicherheit gebaut, da ein bisschen feiner mit zu sein.
Nicht das Schwierige ist, normalerweise sind uns Situationen, wo wir Fehler machen oder wo wir Dinge nicht wissen, unendlich peinlich.
Ja, unendlich peinlich.
Wir haben quasi so einen Anspruch, wo wir fast im Erdboden versinken wollen und das Gefühl haben, wir können uns anderen gegenüber überhaupt nicht mehr zeigen, weil die alle wissen im Grunde, wie dumm, wie bescheuert und so weiter wir eigentlich sind.
Ja.
Und man muss sagen, ich kenne diese Ängste sehr gut, weil ich selber habe kein Abitur. Ich habe dann auf dem zweiten Bildungsweg irgendwie auf Umwegen, habe ich dann meine Hochschulberechtigung bekommen und habe irgendwann promoviert, Doktortitel. Aber meine Frau kennt sich mit Abitur und einem ganz anderen Hintergrund, mit griechischen Mythen und so weiter, viel besser aus im Grunde als ich. Die liest glücklicherweise alle Bücher Korrektur und haut mir dann die, oder sagt mir dann die größten Klopper, die ich dann da drin habe. Ja. Aber es ist mir früher immer ausgesprochen peinlich gewesen. Mhm. Und ich habe das bei einem Vortrag vor mehreren Jahren mal erlebt, dass als ich den Vortrag dann hielt, habe ich Zahlen gebracht und mir ist klar geworden beim Reden, dass diese Zahlen nicht stimmen können, dass ich irgendwelchen Unsinn erzähle.
Ich habe
Zahlen falsch im Kopf gehabt. Und bin dann aber drüber hinweggegangen und dann kam es, wie es kommen musste, nämlich in dem Augenblick, wo der Vortrag zu Ende war, meldete sich ein Mann, es sind immer die Männer, die dann kommen, die Schlaumeier, und sagte mir, sie haben in dem Vortrag einen gravierenden Fehler gehabt, das kann nicht stimmen.
Ja.
Und dann habe ich nur gesagt, das habe ich auch schon gemerkt, schönen Dank. Alles brüllte vor Lachen, weil ich glaube, die Leute waren unendlich erleichtert, dass jemand ihnen vorgezeigt hat, dass man auch mit einem Missgeschick locker umgehen kann. Und das ganze Thema war im Grunde weg. Mhm. Und das hat mir gezeigt, wenn wir im Leben souverän sind, dann können wir auch in den schwierigsten Situationen Fehler machen und so. Das macht im Grunde überhaupt nichts. Wir kommen da mit einer guten Haut dann wieder raus.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube auch, das waren super, super Impulse, die wir mitgegeben haben. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, vielen Dank, dass du hier warst. Und für alle, die gerne mehr von Wolfgang Krüger hören und lesen wollen, schaut euch die Bücher an. Also es gibt ja mittlerweile 18 Bücher an der Zahl. Also zu wirklich diversen Themen. Super, super leicht lesbar und sehr gut verständlich geschrieben, auch mit super schönen Impulsen drin. Kriegt man die Bücher überall? Möchtest du, dass man sie bei dir speziell auf der Seite bestellt? Wo ist es für dich am lukrativsten?
Wenn jemand direkt beim Verlag bestellt, über BOD, da geht es auch am schnellsten.
Okay, super. Dann machen wir das. Wir verlinken nochmal alles in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Wolfgang, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für das wirklich sehr, sehr, sehr nette Gespräch. Ich muss vielleicht auch dir nochmal ein kurzes Feedback geben, was ich eben gerade selber mir überlegt habe. Ich bin ja ein Mensch, ich rede sehr schnell, sehr viel und sehr durcheinander. Und ich mag es wahnsinnig gerne, wie bewusst langsam du sprichst. Ich finde das sehr, sehr, sehr angenehm. Also eine wunderbare Stimme, das auf jeden Fall.
Das ist die Eigenart eines Psychotherapeuten, weil wir ja immer aufgreifen und überlegen, was will der Betreffende sagen. Jetzt sage ich bloß noch einen einzigen Punkt. Wir müssen im Leben gucken, dass wir zum einen selbstbewusster werden und dann müssen wir gucken, dass wir uns das auch bewahren.
Ja.
Dass wir nicht Mitmenschen haben, die unser Selbstbewusstsein kaputt machen. Dass wir nicht als Frauen einen Narzissten haben als Partner, der uns ständig kritisiert.
Ja.
Dass wir gucken bei Kollegen, im Grunde Kollegen, die schwierig sind, wo wir uns zurückziehen sollten. Dass wir selbstbewusst genug sind, dass wir unberechtigte Kritik auch zurückweisen. Also wir stehen vor zwei Aufgaben. Wir stehen vor der Aufgabe, selbstbewusster zu werden und dann aber Situationen, wo unser Selbstbewusstsein von außen beschädigt wird, dass wir kampfeslustig genug sind, Nein sagen können, dass wir genügend Affekte haben und dass wir im Grunde uns auch dann genügend wehren können, wenn wir das Gefühl haben, dass andere uns verkleinern.
Das stimmt. Das stimmt. Also gut auf sich selbst zu achten.
Ja.
Und ich glaube auch hier mal wieder, ich habe ganz, 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 ganz viel aus dem Gespräch mitzunehmen, dass es um den wahren Sinn des Lebens geht. Und ich glaube, wenn wir in unserer Superpower sind, in unserer wahren Essenz, dann fallen uns Dinge auch leichter. Und ich glaube, dann schaffen wir es auch, selbstbewusster zu werden. Weil ich glaube, weil wir dann selber so überzeugt davon sind. Ich glaube, oft sind wir auch gar nicht selbstbewusst, weil wir merken, wir sind gar nicht in unserer eigentlichen Essenz oder in unserer eigenen Wahrheit, wo wir wirklich zu 100% dafür kämpfen und stehen, was wir eigentlich machen wollen. Und ich glaube, das nehme ich auch auf jeden Fall auch noch mit aus dem Gespräch.
Ich danke dir für die Fragen, für die Anregungen und für die persönlichen Schilderungen. Weil das ermöglicht hat, dass wir, glaube ich, ein tiefgehendes Gespräch geführt haben.
Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst uns sehr, sehr, sehr gerne ein Like, ein Kommentar auf Instagram da. Und ich würde mich auch wahnsinnig doll freuen, wenn ihr den Podcast teilt mit den Menschen, für die es vielleicht auch wertvoll sein kann, ein bisschen selbstbewusster zu werden. Und schaut mal bei uns auf Spotify zum Beispiel vorbei. Da könnt ihr uns auch eine Sternebewertung da lassen, weil das hilft uns nämlich noch weiter zu wachsen. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Habt eine wundervolle Woche und bis dahin. Ciao.